Wir wollen heute miteinander weiterfahren im Nehemia 3, Jerusalems Zentrum der Welt. Es sind da drei Erdteile, die zusammenkommen, aber es ist auch das Zentrum der ganzen Weltgeschichte. Gott hat da das Land bereitet und auch die Stadt Jerusalem, wo nachher die ewige Erlösung vollbracht worden ist. Und jetzt warten wir darauf, wo der Herr Jesus nachher zurückkommt in die Stadt und von da aus wieder die Weltregierung wird aufstellen. Also die Stadt ist ganz etwas Zentrales. Wenn ich da nochmal kurz einen Rückblick gebe auf das letzte Mal, wo wir im Nehemia 2 sind, so hat der Nehemia da oben irgendwo übernachtet, wo er in Jerusalem eingetroffen ist, ist 3 Tage geblieben. Und dann ist er da zum Taltor aus bei der Nacht und hat da den Rundgang gemacht bis da über zum Quelltor. Hat sich die Tor, die Mauer angeschaut und ist nachher wieder zurück da rein und hat dort drinnen nachher die anderen Brüder, die Verantwortlichen, mit ins Boot genommen. Und wenn wir jetzt ins 3. Kapitel miteinander gehen, so sehen wir dort, dass jeder Dienst, der zur Erfüllung vom Willen Gottes beiträgt, festgehalten wird. Das war dort mal so gewesen, das war im ganz Alten Testament so gewesen, und das ist bei uns so. Jeder Dienst, der da wird zur Erfüllung vom Willen Gottes, ist notiert, ist festgehalten. Ist das nicht schon allein eine grosse Ermutigung? Jetzt im 3. Kapitel ist einfach die ganze Aufleistung von diesen rund 38 verschiedenen Gruppen, die an dieser Mauer und an diesen Tor mitgebaut haben. Und dann im 4. Kapitel werden wir konfrontiert mit diesen verschiedenen Widerständen, die sich da aufgemacht haben. Im 3. Kapitel haben wir von diesen Widerständen so noch nicht gefehlt. Es ist ein Hinweis, aber sonst steht nichts drin. Wir werden miteinander jetzt eingangs vom 3. Kapitel die ersten 5 Verse fangen lesen. Nehemia 3, Vers 1 bis 5. Und der hohe Priester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Sie heiligten es bis zum Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Meromet aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakkots. Und daneben besserte Meshulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshe-Abels. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Und daneben besserte Tekoiter aus. Die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Wenn wir da nochmal ganz kurz zurückgehen zum Bild, das ich da habe, fangen Sie jetzt mit dem Bauen, fangen Sie da oben an, beim Schaftor. Im Norden, da hinten östlich, wäre der Ölberg. Das ist die neue Altstadt und das da ist die alte gewesen, so wie sie zur Zeit von Nehemia ungefähr ist gewesen. Da unten ist das Himnontal und da ist das Kidrontal. Vielleicht noch ein Hinweis schon zum Himnontal im Voraus. Da ist ja der Götz gestanden, wo sie Kinder geopfert haben. Die haben sie zuerst dort und nachher da geopfert und der Josia hat nachher das Zeug auf die Seite geräumt bei seiner Reform, hat den Götz verräumt und hat da nachher eine Schuttablagerung gemacht oder eine Entsorgungsstelle und darum passt das sehr gut zu dem Mischtor, wo wir noch dazukommen. Ich möchte 2 Abschnitte machen. Der erste ein bisschen allgemein, wo wir einfach über das Werk Zielsetzung und dann die Personen, die am Werk beteiligt sind, wer, von wo und wie das gebaut worden ist. Und im 2. Teil möchten wir uns den Tor zuwenden, wo wir die geistlich anschauen und auf unsere Aufgaben von uns beziehen. Wenn ich zu der Zielsetzung vom Werk komme, so ist das bereits im Namen enthalten vom Hohepriester Eliaschib. Er tut uns etwas von dem sagen. Es ist zur Ehre Gottes passiert, das steht schon im 2. Kapitel, Vers 17, dass der Nehemia gesagt hat, Gottes Ehr ist in Dreck gezogen. Er wird verunehrt durch die Stadt, die ist. Wir haben in den Psalmen manche Stelle von den Söhnen Korach, ich habe da nur zwei rausgeschrieben, Psalm 48,3. Schön ragt empor der Berg Zion, daran freut sich die ganze Welt. Und Psalm 87,2, auch von den Söhnen Korach, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Und nun ist alles zerstört. Tore sind verbrannt, Mauern abgebrochen. Und jetzt kann die Frage kommen, warum hat das Gott so weit gekommen? Wenn er so das so hoch eingestuft hat, dass ihm das lieber war, weder alles andere, warum hat er zugeschaut, dass das so passiert ist? Und dort ist eine ganz kurze und knappe Antwort. Er hat über den Ungehorsam von seinem Volk nicht wegschauen können. Und er hat dort dann einfach den Weg müssen gehen mit seinem Volk, dass er die Androhung, die er im 5. Mose und schon vorher gemacht hat, dass er die hat durchführen lassen. Und darum sind die Mauern abgebrochen worden und die Tore verbrannt worden. Aber auch bei uns, in unserem Dienst, soll es immer darum gehen, wie der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet zum Vater gesagt hat, und dass wir das auch als Beispiel für unser Leben nennen, wo er dort im Vers 4 sagt, Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Das Werk vollendet, der Dienst, es ist um seine Ehre gegangen, um Gottes Ehre, und bei uns soll es gleich gehen. Und wenn wir jetzt dazu kommen, wer von wo und wie das gebaut worden ist, lesen wir da, dass die Obersten, der Hohepriester mit seinen Priestern beim Schaftor zuoberst angefangen hat. Für mich ist es beeindruckend, der Hohepriester ist von der biblischen Funktion her die oberste Instanz gewesen, die oberste Funktion. Und er geht da in dem dritten Kapitel vorab. Er baut mit, er nimmt seine Leute mit. Also der Hohepriester, dem seine Hände, Ohren und Füße sind gesalbt worden mit Öl. Und er ist sich nicht schön vorgekommen, somit sie den Dreck hier zu langen, die Mauern wieder wegzuräumen, den Schutten wegräumen und die Mauern wieder aufzubauen und die Tore zu machen. Er hat da mitgemacht, er ist vorangegangen. Ich will das jetzt im Moment noch so positiv stehen lassen. Ich komme dann später noch zu einem negativen Punkt, wo da mit drin ist. Im Vers 12 lesen wir Shalom, der Oberste von einem Bezirk, der mitgemacht hat, und seine Töchter. Also sehen wir, in dem Werk ist nicht eine geschlechtertrennte Aufgabe gewesen, wenn nur die Männer mitmachen können, sondern die Frauen sind da genau gleich mit eingebunden gewesen. Und dann lesen wir, wenn wir es ganz gelesen haben, bis zum Schluss, ist alt und jung hat mitgemacht. Da sind alle eingeladen gewesen beim Aufbau von dieser Mauer, bei den Renovationen und bei der Erneuerung von der Tor mitzumachen. In der 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6 haben wir einen ähnlichen Gedanken, wo der Apostel Paulus dort uns sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Und das ist beim Nehemia bereits das Gleiche gewesen. Das war sein Ziel, dass alle am Gleichen mitmachen. Wenn wir jetzt schauen, wer, so sind die Leute von ganz verschiedenen Ausbildungen gekommen. Ich habe mir da ein paar rausgeschrieben, den Priester habe ich bereits erwähnt, ein Apotheker wird erwähnt, ein Goldschmied wird erwähnt, ein Torwächter wird erwähnt und Bezirksleiter. Hätte Nehemia nicht viel schleuer da, wenn er ein Ausschreiben gemacht hätte und einfach anfangen mal Bauhandwerker lassen. Weil dann hätte man vorwärts machen können. Was will ein Goldschmied? Oder was will ein Apotheker, der nie einen Stein in der Hand hatte, der nie einen Dreck in der Hand hatte, der irgendetwas studiert hat bis zum geht nicht mehr, was wollen die an dieser Mauer machen? Meinen dir, die Gedanken seien denen vielleicht nicht gekommen? Ich denke, die Gedanken sind denen auch gekommen, sind wir da nicht fehl am Platz. Und wie sieht es bei uns aus? Bei der Mithilfe im Reich Gottes. Haben wir uns da auch schon gefragt? Du an deinem Platz, ich an meinem Platz, bin nicht am falschen Ort. Hocke ich da nicht im falschen Film? wenn uns Gott dort hergestellt hat, wenn wir voll Zuversicht und Mut und Gewissheit weiterfahren und weitergehen. Er tut nicht die Begabten berufen, er macht das auch in einzelnen Fällen, aber er tut die Berufenen begaben. Und da dürfen wir alle wissen, die heute Morgen hier drin sind, dass er uns Gaben wird geben für das, was er uns bestimmt hat. Jeder ist vom Nehemia an seinen Platz gesetzt worden. Wenn ich nochmal bei dem Bild bin, denke ich, hätten alle gerne hier oben beim Schaftor bauen. Ich komme dann nachher noch zu der Bedeutung von dem. Und die wenigsten wären hier am Abhang unten bei dem Misttor bauen. Aber der Nehemia hat eingeteilt, wer wo mitmacht und wer wo baut. Und bei uns ist es gleich. Er hat uns an verschiedene Orte hergestellt und hergesetzt. Und vielleicht, wenn du über den Zaun schaust, denkst du, ich würde gerne mit dem anderen tauschen. Der andere hat irgendwo die schönere Aufgabe oder die liebere Aufgabe. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme aus der Gemeinde, ich freue mich jedes Mal an diesen Blumen. Das ist etwas Schönes. Die Aufgabe mit diesen Blumen ist doch wirklich etwas Schönes. Das schauen so viel an und freuen sich von ganzem Herzen. Wie ist das mit der WC? Ein sauberes WC ist auch etwas Schönes. Aber der Dienst ist völlig ein anderer. Und gleich sind wir alle froh, wenn der mit der gleichen Gewissenhaftigkeit gemacht wird, wie auch die Aufgabe. Die Aufgaben sind verschieden. Und da, wenn wir an dem Ort, wo uns Gott hergestellt hat, wenn wir treu sind und den Auftrag oder die Position ausfüllen. Wenn ich zum von wo das gekommen sind, da möchte ich zum nächsten Bild gehen. Und ich habe hier einfach die paar Ortschaften, die erwähnt sind, mit dem roten Pfeil kennzeichnet, Jerusalem in der Mitte blau. Und man sieht von Jericho, Mitzpah, Gibeon und so weiter, Tekoa, Keila, von unten vom Süden. Ungefähr in einem Radius von 25 Kilometer Luftlinie hat es Leute gehabt, die mitgeholfen haben beim Aufbau von diesen Mauern und von den Toren. Ein Teil war von Jerusalem selber gewesen. Jetzt lesen wir da aber, und das ist dann der negative Punkt, wie gebaut worden ist im Vers 20 oder im Vers 5 schon, dass die einen ihre Nacken nicht gebeugt haben. Was heisst das, ihre Nacken nicht gebeugt? Ich werde jetzt das Bild nehmen, das uns der Hosea zeigen, der Prophet im 11. Kapitel, wo er sagt, er hat Israel wie eine Kuh in ein Joch gespannt und mit Seilen der Liebe umgeben und er helfe ihnen das Joch tragen. Und wenn ich jetzt das Bild auf uns übertrage, so sind doch auch wir, wie es der Pfarrer Busch sagt, mit dem Herr Jesus in ein Joch gespannt. Es ist ein interessantes Bild, der Herr Jesus und ich im Joch hinein und gleich ein schönes Bild. Jetzt, wenn ich aber meinen Nacken nicht beuge, um das Joch zu tragen, gibt es ein Problem in dem Zweigespann hinein. Und ich denke, das Problem ist da angesprochen. Der Nehemia ist nicht gegangen und hat in all diesen Städten, die jetzt hier nicht erwähnt sind, Leute geworben und gesagt, ihr müsst auch noch helfen. Das Reich Gottes besteht immer nur aus Freiwilligen. Die freiwillig wollen, die dürfen mithelfen, die sind herzlich eingeladen, aber er überredet niemand. Er zwingt niemand, um jetzt an dieser Mauer zu helfen. Und es ist heute nicht genau gleich. Es hat im Reich Gottes nur Freiwillige. Es wird auch im Himmel einmal nur Freiwillige haben. Und darum wird der Himmel so schön sein, weil dort alles freiwillig wird sein. Und da freuen wir uns drauf. Aber schon da unten ist es schön, dass es alles freiwillig darf sein. Der Nacken nicht gebeugt, keine Gemeinschaft gehabt. Man könnte sagen, nicht bereit gewesen für ein Zeugnis und so weiter. Menge Gedanken nicht zum Unterordnen. Aber dann das Schöne ist im Vers 20 zum Beispiel. Dort lesen wir vom Baruch, dass er eifrig mitgemacht hat am Werk des Herrn. Wie ist das schön, wenn das eifrig darf sie mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzblut einen mitmacht im Reich Gottes beim Aufbau. Der steckt da, der isst andere mit. Von anderen lesen wir, und das fällt uns dann mehr auf, wenn wir es aufmerksam durchlesen, dass zwei Gruppen zweimal vorkommen. Ich habe die aufgeschrieben, Vers 4 und Vers 21 und Vers 5 und Vers 27 sind zwei Gruppen, die zweimal erwähnt sind. Also die haben zwei Mauerabteile gemacht. Die haben den ersten schnell gemacht und dann hat ihnen der Nehemia nochmal einen gegeben. Jetzt hätten die können sagen, Nehemia, vergiss es, wir haben ja unsere Arbeit gemacht, jetzt musst du es nicht wieder einspannen. Wir lesen nichts so von dem. Und auch das dürfen wir wissen und ich denke, sie haben das auch gewusst. Im Himmel oben ist das notiert. Da wird dein Dienst einmal von Gott belohnt werden und mein Dienst, alles was auch im Verborgenen gegangen worden ist, wird belohnt werden. Und mir gefällt, dass wir diese Eifrig mitgemacht haben, auch die wenn wir uns zum Vorbild nehmen. Jetzt, wenn wir das Bauen selber anschauen, ist dort auch wieder bei den Begriffen ein Unterschied. Wir lesen bei den Toren immer wieder Baute. Bauten die Tore. Und sonst lesen wir in der Elberfelder oder auch in anderen, ein bisschen anders formuliert, besserte aus. Das ist ein Unterschied. Warum bauen? Da sind verbrannt worden. Dort war nichts mehr rum. Die mussten es neu machen. Müssen. Und die Mauer selber konnte ausbessert werden. An den einen Orten war sie vielleicht bis am Boden weg gewesen, und an den anderen Orten ist die Mauer noch 3 Meter hoch gestanden oder irgendwie und hat sie können fertig bauen werden. Und auch da ist bei uns immer wieder ein Unterschied. Der eine ist vielleicht irgendwo ein bisschen am Ausbessern und der andere ist am Neubauen etwas machen. Und auch da, wenn wir uns als Gemeinde immer wieder von Gott führen, wenn wir jetzt von einer Neugründung dann würden reden oder reden, so wäre das auch etwas neu machen. Ein neues Tor, das man macht, wenn ich jetzt da bei dem Bild bleibe. Ich will dort noch einen rausgreifen oder zwei von Barnes steht, dass sie gegenüber ihrem Haus haben können bauen. Das hat der Nehemia sehr weise gemacht. Die von Jerusalem sind, die hat er ihrem Haus am nächsten Mauer bauen. Warum das? Beste Qualität, ganz klar. Einerseits ein näher Arbeitsweg, sie nicht weit müssen gehen. Und wenn ich für die Sicherheit gerade bei meinem Haus zuständig bin, dann schaue ich besser, das ist ganz klar. Weder wenn ich mal sage, Gott mir eigentlich nichts, ich bin irgendwo her, komme ich da in die Stadt, ich helfe diesen Gesellen ein bisschen und nachher verreise ich wieder. Von der Sicherheit trifft mich das nicht. Aber wenn das bei meinem Haus ist, dann schaue ich schon, dass die Steine passen, dass das stimmt. Nicht, dass wenn ein Fuchs drüber läuft, wie die später gesagt haben, dass die Mauer eingeht. Das kann es nicht sein. Und darum denke ich, ist das sehr weise gewesen. Jetzt, bei Barnes steht Haus und im Vers 30 steht, dass dort einer gebaut hat aus seiner Tempelzelle gegenüber. Ich habe mich dort gefragt, warum hat er kein Haus gehabt? Vielleicht war er allein gewesen, alleinstehend, dann hat ihm eine Tempelzelle gelangt. Vielleicht war es jemand älter gewesen, und ich will jetzt hier das Silo andenken, da hat manchmal einfach noch seine Zelle. Das ist nicht eine Gefängniszelle, das ist einfach noch ein Zimmer oder vielleicht anderthalb Zimmer, aber es ist kleiner geworden. Aber sie sind noch dran gewesen. Sie haben auch dort gegenüber, haben sie noch gebaut. Und wir wollen es gleich machen. Wir wollen nicht, wenn wir einmal älter werden und zum Haus ausmühen oder gehen, nachher sagen, jetzt vergessen wir es. Ja, mein Dienst, da jetzt lehne ich mich zurück. Solange es Gott Kraft gibt und den Mut und den Atem, so wollen wir mithelfen, wie dem Vers 30, wo seiner Zelle, Tempelzelle gegenüber auch mitgeholfen hat beim Bauen. Wenn ich jetzt zum Schaftor gehe, im ersten Vers, wo der Hohepriester mit dem Priester gebaut hat, am Norden oben an der Mauer, so ist das für mich schon von seinem Namen her, von der Bedeutung her, Botschaft selber, die es gerade zusammenpackt. Eliaschib bedeutet, Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Oder Gott wird zurechtbringen. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemandem, wo wir so ein bisschen miteinander gefragt haben oder austauscht haben, ist Bekehrung meine Seite oder ist die Gottes Seite? Kann ich mich selber bekehren oder muss Gott bei mir Bekehrung wirken? Habe ich den freien Willen oder habe ich ihn nicht? Jetzt für mich ist das Botschaft eigentlich da drin schon, Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Und wenn ich jetzt Jeremia 31, 18 dazu nehme, steht dort, wo der Prophet sagt, bekehre mich, so will ich mich bekehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Dann Römer 2, 4, wo das tut unterstreichen, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist uns allen klar, es braucht Gottes Güte. Es braucht Gottes Ziehen und Gottes Liebe. Aber der Schritt zu ihm her, wir müssen uns dem öffnen. Das tun wir. Und wenn wir das nicht tun, mit unserem Willen, dann haben wir uns dem verschlossen. Und von dem her gesehen ist es wichtig. Und das ist bereits beim ersten Vers, beim Eliaschib, ist Bekehrung für mich schon ein bisschen drin. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Die ist da schon gegeben. Das ist die Grundlage. Und jetzt haben wir bei diesen Tor wieder, und das haben wir ja schon in der Bibelstunde mal im 1. Mose 5 angeschaut, und das ist durch die ganze Bibel immer wieder, das ist auch im Zusammenhang von diesen Namen oder von den Bedeutungen einfach der Weg aufzeigen ist und der Dienst aufzeigen ist, wo wir drinstehen. Wenn ich zum zweiten Tor gehe, ist das Fischtor. Wenn ich mich bekehrt habe, kommt nachher das, dass er uns zum Menschenfischer machen. Das Fischtor war dafür da gewesen, dass sie mit ihren Fisch dort eingegangen sind. Beim Schaftor sind sie mit ihren Opfertieren, mit den Schafen hingelaufen. Und ich denke schon, das ist für jeden Opfernde etwas wunderbar Mutigendes gewesen. Er kommt mit einem Schäfli, geht durch das Tor ein und weiss, wenn das Schäfli geschlachtet ist, wenn das geschächtet ist, dann ist meine Sünde vergeben. Dann wird mir der Priester sagen, dir sind deine Sünden vergeben, du bist rein vor Gott. Ein wunderbares Bild oder einmal zudeckt im Alten Testament. Und beim Fischtor ist nachher der Gedanke, dass er uns zu Menschenfischer machen will. Matthäus 4, Vers 19, und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Dass wir nicht einfach uns zurücklehnen und sagen, das ist erledigt, sondern dass wir auch da die Gnade, die wir erlebt haben, bereit sind, weiterzugeben. Wir kommen zum Taltor. Ich tue nicht ganz jedes Tor im Vers 13. Und das Taltor ist für mich von einer Tiefe, die er uns runterführt. Das ist im Tal unten. Wir sind nicht immer auf den Höhen oben, auf irgendwelchen Aussichtsbergen, wo wir über das arme Volk hier schauen können und die Sonne geniessen. Manchmal führt er uns durchs finstere Tal durch, wie es der Psalm 23 sagt. Und ob ich schon wanderte, so ist doch der Herr bei mir. Er ist unser Stecken und Stab, er tröstet uns. Also das Taltor, wenn ich da den Psalm 84, Vers 7 und 8 nehme, steht, denn wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Der Roger Liebe sagt noch, das kommt da in unseren Übersetzungen nicht zum Tragen, da ist nur ein Wort drin. Er sagt, das sei ein Wortspiel. Tal Bacca heisst sie Tränental und das sei das Gleiche im 2. Chronik 20, 26. Und dann heisst es nachher Tal Bracca, wo ein Buchstabe, ein Zeichen mehr drin ist. Und dann heisst es zum Freudental. Und der Psalm 84 tut uns den gleichen Gedanken sagen. Dass wenn er uns durchs Tal durchführt und wir uns von ihm lassen führen, rückblickend ist es für uns nachher zum Freudental geworden. Zu der Ermutigung, nicht, dass wir so unbedingt alles wiederholen, aber zu einem Erlebnis, wo wir gerne und dankbar darauf zurückschauen. Jetzt, wenn wir ganz im Süden unten sind, ist dort das Mischtor. Da unten, wo wir jetzt die Ware ausräumen, das ist im Vers 14, ist das erwähnt. Der Josia, das habe ich bereits gesagt, er hat dort die Kehrichtverbrennunganlage eingerichtet, wenn ich so sagen kann. Er hat dort den Götz, wo der Moloch, wo die Kinder in seinen Rachen geworfen worden sind, hat er auf die Seite geräumt und dort eine Schutthalde gemacht. Er hat damit, hat er ihnen das Tal verunreinigen, dass sie den Götz nicht wieder aufstellen. Und man hat von dann an, oder vielleicht schon vorher, aber von dann an auf jeden Fall, hat man den Schutt von Jerusalem zu dem Tor aus, zu dem Mischtor rausgeführt und dort runtergeführt. Und ist es in unserem Leben nicht auch so, dass wir irgendwann nach der Bekehrung, als uns der Herr Jesus begegnet ist, unser Leben aufgeräumt haben. Und wenn er uns heute noch irgendwo den Finger drauf hebt, dass er noch irgendeinen Mist aufzeigt, so haben wir mit dem abfahren. Etwas, das vor seinem Angesicht vor ihm nicht bestehen kann, dann wollen wir das wegtun. Wie es im 1. Johannes 1, 9 steht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und uns die vergibt. Und dann kommen wir nachher ganz logisch zum Quelltor. Das war in der Nähe vom Siloa-Teich gewesen. Und da möchte ich vielleicht einen kleinen Schwenker machen, weil wir ja da im Siloa innen sind. Einfach vom geschichtlichen Hintergrund, woher kommt es und warum und wieso. Das ist die Gihon-Quelle, die war in der Nähe bei Jerusalem. Das war eine Quelle, die hat 1200 Kubikmeter Wasser im Tag geliefert. Das ist pro Stunde, muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, 50.000 Liter. 50.000 Liter, 50 Kubikmeter Wasser ist dort in der Stunde geflossen. Dann hat der König Hiskia eine gute Idee gehabt. Sie haben das Wasser irgendwo in Jerusalem in die Stadt müssen bringen und er hat den Hiskia-Tunnel gegraben. Der ist 530 Meter lang durch den Felsen ist der gegraben und der hat die Quelle nachher in Jerusalem einflüssen. Das viele Wasser, die 1200 Kubikmeter im Tag. Dort drinnen war der Siloa-Teich und jetzt kommen wir nachher zu einem Fest, das die Israeli gemacht haben, im Zusammenhang mit dem Quelltor. Der Herr Jesus greift auf das zurück im Johannes 7, wo er sagt, Vers 37 und 38, am letzten Tag von dem Fest, der am höchsten war, trat Jesus auf und rief, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir den Zusammenhang anschauen von der Gihon-Quelle, vom Siloa-Teich und was jetzt die Juden gemacht haben beim Laubhüttenfest mit dem Wasserritual, so haben wir ein Verständnis für die Aussage vom Herrn Jesus. Die sind am letzten Tag vom Laubhüttenfest, sind die mit Krüg in den Siloa-Teich Wasser holen. Sie haben das aufgebracht zum Tempelplatz und dort haben sie neben dem Altar zu, haben sie ein grosses Gefäß angestellt und in dem Gefäß hat es unten ein Loch gehabt. Und sie haben das Wasser oben eingeleert. Und dann ist das langsam, ist das unten rausgelaufen, das Wasser. Und dann hat der Rabbiner gesagt, das Wasser, das langsam rausläuft, sei ein Bild auf den Geist Gottes, der in Zukunft für Israel vorausgesagt ist, wo oben eingeschüttet wird und dann unten rausgeht und dort alles erfasst und benetzt und so erfüllt. Und der Herr Jesus greift den gleichen Gedanken auf und tut das einfach noch weiterführen oder noch erläutern und sagt, wer an ihn glaube, wie die Schrift sage, von des Lieb werden die Ströme lebendigen Wassers fliessen. Also es wird oben eingefüllt und es läuft unten raus und alle, die mit dieser Person irgendwie Berührung kommen, die werden von dem Wasser erfüllt. Das ist beim Quelltor. Wenn das Mischtor durchlaufen ist, wenn dort das Leben gereinigt worden ist, auf die Seite da, was im Weg ist, dann ist nachher der Weg offen für die Quelle Gottes. Dass wir nicht mehr dem sind, sondern dass wir Kanäle dürfen sein vom Sagen, vom Handeln und vom Wirken Gottes. Es ist wichtig, dass wir uns durch nichts und von nichts lassen, verunreinigen. Warum? Wenn ich jetzt wieder mit dem Bild bleibe, von dem Trog, wo vom Tempelplatz gestanden ist, beim Altar zu, wenn dort etwas verunreinigt reingekommen ist und unten ein Loch zugemacht hat, ist das Loch zu gewesen, dann ist es fertig gewesen. Und in unserem Leben ist es gleich. Wenn Sünde reinkommt, wenn etwas reinspielt, wo vor Gottes Angesicht nicht bestehen kann, dann wird die Quelle, dann wird der Geist Gottes bei unserem Leben aufhören durchfliessen. Dann sind wir auf einmal ein Damm und nicht mehr ein Kanal für das Segen Gottes, für sein Handeln. Das Wassertor, dort möchte ich den Vergleich nehmen aus dem Nehemia 8, Vers 1 und 3. Wir kommen später einmal noch dazu, wo sie auf dem Platz, wo das Wassertor ist, ein grosser Platz gewesen, sind sie zusammengekommen und dort hat der Esra die Schriftlesung gemacht vom Morgen früh bis am Mittag. Manche Stunde hat er die Mosebücher gesetzt, aus dem Mose gelesen. Und von dem her gesehen, ist dort der Vergleich nachher, dass das Wasser nicht nur ein Bild ist auf den Geist Gottes, wie beim Laubhüttenfest, sondern auch auf das Wort Gottes ist ein Bild. Und wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, tun wir immer mehr und immer tiefer auch ins Wort Gottes hinschauen. Es wird unser Leben. Wir tun uns mit dem befassen, wir gehen mit dem um. Wir kommen zum Rostor. Das Rostor, dort sind Könige, Krieger ausgezogen auf ihren Ross und oft siegreich zurückkehrt. Das ist für das gewesen. Und ich denke, es ist für uns auch ein Bild, dass wenn wir all das erlebt haben, dass nachher in unserem Leben auch Kampf ist. Und dass wir bereit sind, den Kampf zu führen. Dass wir unterwegs sind für ihn. Jetzt kommt für mich noch ein interessanter Zusammenhang oder auch wieder eine Parallele. Philippus, weiss jemand, was der Name heisst? Pferdefreund oder Pferdeliebhaber. Und er gibt diesen Hinweis auch auf das Rostor oder Menge könnte man jetzt nehmen, wo man da rein kann. Ich habe nur eine Stelle rausgeschrieben, Philipper 3, Vers 12 und 14. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich das Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes Christus Jesus. Er jagt dem nach. Er hat es noch nicht ergriffen, er jagt ihm nach. Und wir wollen es gleich machen. Wir sind unterwegs am wunderbaren Ziel entgegen, im Aufblick zu ihm und im Vorwärtsblick aufs Ziel. Wenn wir zum Osttor kommen, das ist im Osten, das, was zugemauert ist, das goldene Tor. Das ist im 7. Jahrhundert nach Christus, ist das von den Muslimen, ist das zugemauert. Da worden anfang und 1000 Jahre später, ungefähr im 1700, ist es zugemauert worden und auf der Rückseite, auf der Innenseite vom Tempel, haben sie einen Friedhof angelegt. Warum? Sie haben gesagt, dass der Messias nicht wieder zurückkommt und durch das Tor reingeht, wie Christen etwas sagen. Das kann es nicht sein. Wir tun ihm das verhindern. Er wird nicht durch ein Tor eingehen, das zugemauert ist und hinten dran am Friedhof ist, sonst würde er sich als Heiligen und Reinen verunreinigen. Jetzt haben sie einfach eine kleine Fehlüberlegung gemacht. Wenn wir in Markus 1 gehen, lesen, wo die Aussetzung zum Herr Jesus gekommen ist, hat dort der Herr Jesus etwas gemacht, was ich sonst nicht unbedingt jedem würde empfehlen. Er hat den angerührt. Jetzt ist aber nicht der Herr Jesus aussetzig geworden nachher, sondern der Aussetzige ist rein geworden. Und von dem her gesehen, sehen wir hier wieder Macht Gottes. Und das Tor wird aufgehen. So wie es der Roger Liebe sagt, im Hesekiel 43, wird der Herr Jesus, wenn er auf den Ölberg kommt, wird er durch das Tor einziehen, ob der Friedhof dort ist oder nicht, das stört ihn gar nicht. Und auch, dass das Tor zugemauert ist, stört ihn nicht. Und wenn er mit seiner Herrlichkeit wieder drin ist in Jerusalem, dann sagt die Bibel auch, wird das Tor zugetan auf alle Zeiten. Warum? Die Herrlichkeit Gottes ist im Hesekiel 10 und 11, ist sie durch das Osttor rausgegangen. Das lesen wir dort. Weil das Volk ungehorsam war, hat ihnen der Prophet Hesekiel am Kedar oben am Fluss müssen sagen, die Herrlichkeit Gottes wird Jerusalem verlassen. Er hat das gesehen in einer Vision und es war so gewesen. Und die Herrlichkeit Gottes ist so nicht mehr zurückgekommen. Mit Ausnahme vom Herrn Jesus, der ja aber auch nicht gewünscht war. Und in der Endzeit, wenn er wiederkommt, in grosser Macht und Herrlichkeit, wird die Herrlichkeit Gottes wieder zurückkommen nach Jerusalem und dann wird das Tor zugetan, dass die Herrlichkeit Gottes bildhaft, wenn ich so will, sozusagen drin bleibt. Wunderbar. Und da freuen wir uns daraus auf das Tor, wenn es das vorzeigt ist in der Bibel. Ich möchte abschliessen mit 2 Fragen und die tut sich jedes kurz selber beantworten. Ihr könnt die Fragen auch mitnehmen und darüber beten. Die erste Frage ist, wo packe ich konkret mit an? Oder bin ich schon voll eingebunden, dann ist gut, aber wenn ich noch nichts mache, ist die Frage jedem gestellt. Und die 2. Frage ist, was wir da immer wieder gelesen haben, in dem Kapitel, bei diesen 38 Gruppen, neben mir oder hinter mir, ist meine Frage, kann ich neben oder hinter jedem von meinen Geschwistern arbeiten? Oder habe ich dort ein Problem? Sie haben nicht können auslesen beim Nehemia. Er hat sie zusammengewürfelt, er hat sie zusammengestellt, er hat sie zugeteilt. Und die Frage ist bei uns auch. Oder würden wir uns den Platz auslesen und sagen, ja nein, da mache ich nicht mit und dort auch gerade lieber nicht. Oder sind wir bereit, neben, mit jedem und hinter jedem zu arbeiten? Wir sind gerettet, um zu dienen, ist Thema über dem Tag. Und bei diesen Toren haben wir das gesehen beim Arbeiten. Und ich werde jedes aufrufen und ermutigen. Auch wir sind gerettet, um zu dienen im Reich Gottes. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Danke dir für das Vorrecht, dass unsere Vergangenheit geregelt ist, dass Gegenwart und Zukunft in deiner Hand ist und dass wir mit dir und durch dich eine wunderbare Zukunft dürfen haben, dass wir dürfen wissen, das Schönste kommt noch. Danke aber auch, dass du uns in deinen Dienst gerufen hast, dass wir jedes an dem Ort, wo du uns hergestellt hast, dürfen Botschafter sein an deiner Stadt, dass wir dürfen mithelfen am Aufbau von deinem Reich. Mauern bauen oder Türen bauen, dort, wo du hergestellt hast. Danke, dass du immer wieder Kraft und Freudigkeit schenkst, auch in dieser neuen vor uns liegenden Woche, dass wir einfach Zeuge und Werkzeuge sind in deiner Hand und uns dort brauchen lassen, wo du willst, zur Verherrlichung von deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen.